Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 67. Episode von Mama macht Business. In dieser Folge habe ich eine Frau zu Gast, die mit Kamera, Kind und klarer Haltung durchs Leben geht. Katja Henschel. Sie ist nicht nur Fotografin mit einem ganz eigenen Stil, sondern auch Gründerin, Globetrotterin und alleinerziehende Mutter mit einem riesigen Faible für ehrliche Bilder und noch ehrlichere Gespräche. Wir sprechen in dieser Episode über ihre Jahre im Ausland, über Selbstständigkeit ohne klassische Ausbildung, über die Vereinbarkeit als Solomama und darüber, warum sie glaubt, dass radikale Ehrlichkeit der Schlüssel ist im Business, in der Erziehung und mit sich selbst. Das ist eine Folge für alle, die sich fragen, wie man ein Leben führt, das nicht perfekt ist, aber verdammt nah dran am eigenen Ideal. Los geht's mit Katja Henschel. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist im Podcast.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist, denn du bist ja eine ganz besondere Figur hier für diesen Podcast, denn du bist diejenige, die das Podcast-Cover geschossen hat. Und ja, ich liebe das sehr und ich werde sehr oft darauf angesprochen. Nimm uns mal mit, wie gehst du denn vor, wenn du jemanden vor der Kamera hast? Wie erkennst du, aus welchem Winkel musst du da rangehen? Siehst du das sofort? Wie machst du diese geilen Schnappschüsse?
Also ich glaube, dazu muss man sagen, ich bin ja schon recht lange Fotografin, fast 20 Jahre. Und bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache, nämlich diese bunten Business-Porträts, Personal-Brand-Porträts oder auch mal ne, Podcast-Covers, habe ich auch viel Mode fotografiert. Ja, also früher eigentlich gar keine Porträts, sondern wirklich eher so Fashion, durchaus auch Events oder auch mal eine Werbung und so. Aber ich habe halt grundsätzlich, gerade was Studiofotografie angeht, eher so eine Modeperspektive auf die Dinge. Und wenn eine Person, und in der Regel auch halt Frauen, weil 90% meiner Kunden sind auf jeden Fall Frauen, wenn die zu mir ins Studio kommen, dann habe ich als erstes immer so eine Vision, dass ich mir denke, okay, wie kann ich hier was Cooles draus machen? Wie kann ich das absolute Maximum aus dieser Person rausziehen? Und dazu gehören eigentlich drei Komponenten, nämlich Styling, Hair and Make-up und Attitude, ja, also Posing. Und dann habe ich eigentlich schon im Kopf so eine Vision, was man da irgendwie zusammen kreieren kann. Und dann gebe ich einfach Tipps und sage so, probier mal diese Pose und jene. Und zusammen entwickelt sich dann eine Dynamik zwischen der Person vor der Kamera und mir. Und ja, die Resultate, ne, kann man dann in der Regel auf LinkedIn oder diversen Podcast-Covers bewundern.
Die sprechen für sich, ja. Ich war damals auch sehr begeistert. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir zusammen Fotos gemacht haben. Und wir sind noch mit zwei anderen Unternehmerinnen zusammen bei dir aufgeschlagen und haben das zu dritt dann gemacht. Und das war so eine ganz coole Dynamik für mich. Jetzt, du hast ja auch oft so Gründerteams oder auch also Duos sozusagen, ne, die sich dann auch so gegenseitig natürlich auch noch gut befruchten können, weil gerade für Leute wie mich jetzt, die jetzt nicht so oft vor der Kamera stehen, also fotografiert werden, ist das ja schon immer so eine Hemmschwelle. Ich finde, du machst das total angenehm, weil du dadurch, dass du eben Tipps gibst, wie man gucken kann oder was man für eine Geste machen kann und so, kommt man da halt viel besser rein. Und wir hatten eben gut die Orientierung, dass eben wir zu dritt da waren. Man konnte sich immer bei jedem so ein bisschen was abgucken. Und das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen lockerer gemacht. Das ist ja sicherlich für viele erstmal so eine Hemmschwelle. Inwiefern würdest du denn sagen, wir haben ja jetzt im Intro schon über dich gehört, du kommst ja eigentlich aus der Psychologie. Du hast also ja so ein bisschen wahrscheinlich Feingefühl und Fingerspitzengefühl, was so die Psyche eines Menschen angeht. Inwiefern bringt dir denn das so ein paar Vorteile in deinem Job als Fotografin?
Also ich denke, es liegt in der Natur des Menschen und auch in der Natur der deutschen Kultur, dass man zu bescheiden ist und auch so limiting beliefs für sich hat und Dinge, die man nicht routiniert macht, zum Beispiel vor der Kamera stehen, dass man denkt, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Das kenne ich auch einfach von mir selber noch, von früher, ja, dass ich gerade auch als ich angefangen habe als Fotografin, ja, nicht so richtig an mich geglaubt habe und mir dachte, wenn jemand gefragt hat, was machst du beruflich, dass ich gesagt habe, naja, ich bin Fotografin, aber ich kellne auch. Da wird man natürlich nicht ernst genommen, so mit Ende 20. Und ich hatte damals, die Geschichte erzähle ich kurz, ich hatte damals eine Freundin, die war auch Fotografin, aber die war nicht gut. Also die war auch, die hatte irgendwie nur so einen kurzen Kurs gemacht und die war wirklich nicht gut darin, Fotos zu machen, aber die war wahnsinnig charismatisch. Und ich bin mit der oft auf Partys gegangen und die hatte immer die Fotojobs schon in der Tasche, obwohl die Person auch nur ein einziges Bild von ihr gesehen hat. Weil einfach die sich so gut verkauft hat, dass die Leute sich dachten, okay, also die hat's drauf, die, so wie die rüberkommt und so, keine Frage, natürlich ist die Fotografin, natürlich macht die geile Bilder, die kriegt den Job. Und ich habe mich dann wirklich am Anfang gezwungen, ja, so à la fake it till you make it, zu sagen, nein, du sagst jetzt nicht, dass du kennst, weil tatsächlich, du bist Fotografin, du kannst gute Bilder machen. Und habe mich dann einfach gezwungen zu sagen, naja, ich bin Katja und ich bin Fotografin, Punkt. Ja. Und ich glaube, das liegt in jedem. Ja. Also jeder kann vor der Kamera gut wirken, weil es ist alles Charisma, es geht alles über die Augen und du kannst der schönste Mensch sein, wenn deine Augen sagen, ich fühle mich unsicher, ich habe Angst, ich bin hier fehl am Platz, dann sieht man das. Und deswegen versuche ich da wirklich eher, das aus den Leuten herauszukitzeln, was sowieso auf natürliche Art und Weise in uns, in allen steckt. Das schreckt mich überhaupt nicht ab, wenn Leute ins Studio kommen und sagen, ich bin unfotogen, ich kann das nicht, du wirst mit mir eine harte Zeit haben. Das sagen 80% und 100% bringen dann letztendlich doch tolle Bilder an Start, einfach weil ich sie dahin coache, dass es dann eben am Ende auch toll aussieht.
Nun sprichst du ja auch schon ein bisschen was an. Frauen haben ja häufig eher so das umgedrehte Problem, auch so ein Imposter. Sie denken irgendwie, sie könnten irgendwas nicht gut genug, sie brauchen noch 30 Abschlüsse dafür, dass sie sagen können, dass sie Fotografin sind. Nun bist du ja ein bisschen das Gegenbeispiel. Du hast jetzt nicht klassisch Fotografie gelernt, studiert, wie das manch einer vielleicht machen würde, sondern du bist da ja so reingekommen, nach und nach. Wie hast du denn dann, wann war der Punkt, wo du erkannt hast, ich mache wirklich gute Bilder, das ist richtig gutes Zeug, was ich da mache?
Das kam relativ schnell. Also ich habe schon genug, das klingt jetzt arrogant, aber ich würde schon sagen, dass ich genug Objektivität besitze, um zu sagen, okay, das sind die Bilder von den anderen, das sind meine, meine sind einfach besser. Ja, also natürlich nicht grundsätzlich, nicht across the board, aber das fing ja damals bei mir an mit Partyfotos. Ich fand die Partyfotos, die so auf dem Markt waren, nicht gut. Ich hatte damals das Vorbild von einem Fotografen in New York, der wirklich wahnsinnig geile Bilder gemacht hat und ich gesagt habe, eigentlich müsste man eher so wie er Partys fotografieren und das habe ich ja dann auch angefangen und habe dann aber auch im Laufe der Monate meine Sachen optimiert und dann angefangen, auch einen Filter drauf zu hauen. Ich habe dann irgendwann, habe ich nur noch alle im Quadrat fotografiert, einfach um nochmal das ein bisschen mehr artsy, ein bisschen cooler, ein bisschen interessanter und ein bisschen anders wirken zu lassen und habe da sehr so meine eigene Schrift zu entwickelt. Und das war einfach so eine Journey auch für mich, dass ich erkannt habe, okay, man kann sich inspirieren lassen an dem, was aktuell da ist, aber man kann es einfach optimieren, man kann es besser machen, man kann es weiterentwickeln. Und das baut natürlich totales Selbstbewusstsein in dir auf, wenn das dann ankommt. Ja? Wenn dann die Leute sagen, wow, das ist ja noch besser als das, was er, sie und so weiter machen. Und der Erfolg hat mir recht gegeben. Also dieser Partyblog damals hat innerhalb von kürzester Zeit, hatte der irgendwie 1000 Leute am Tag, die sich diese Bilder angeschaut haben. Das wurde weitgehend geteilt. Ich hatte dann auch in London sehr schnell einen Job fürs Vice Magazin und war die einzige Fotografin, die dafür bezahlt wurde, Partys zu fotografieren. Alle anderen mussten es kostenlos machen. Und ja, irgendwann ist es halt so, dass der Erfolg einem recht gibt und einem zeigt, dass man ja auf einem guten Weg ist.
Ja, sehr schön, wie du das beschreibst, dass man da nach und nach dazulernen kann. Wie gehst du denn heutzutage mit Zweifeln um, wenn du vielleicht irgendwas anderes siehst, was du dann vielleicht auch mal richtig gut findest? Dann kann man ja doch vielleicht auch mal an der eigenen Stellung zweifeln oder was in Frage stellen. Wie bist du da so unterwegs? Wie gehst du mit sowas um?
Zweifel eigentlich nicht so oft an dem, was ich mache. Also ich, wenn ich zweifeln würde, dann würde ich daran arbeiten, das zu optimieren. Ja, also ich würde dann nicht so vor mich hin existieren und mir sagen, so ist eigentlich nur so lala, aber ich mach's so weiter. Also ich habe einfach, ich glaube, es ist sehr wichtig in Business, dass man sein eigener Kunde ist oder sein könnte. Ja, sein also könnte. Was sein könnte, genau. Also ich, alles, was ich in meinem Business anfange, stelle ich mir immer die Frage, so würde ich mir das abkaufen oder was würde ich mir eigentlich als Experience wünschen, wenn ich hier Kundin wäre. Ja, und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch relativ ungewöhnliche Pakete. Also viele Fotografen verkaufen dir Fotos und sagen, okay, bis zu 10 Bilder sind inkludiert, den Rest zahlst du extra und so weiter. Während ich sage, du kriegst 100 Bilder, du kriegst 150 Bilder, weil sie sind eh fertig. Ich habe keine Lust auf diesen Zwischenschritt von jetzt selektier mal und dann bearbeite ich die etc. Sondern ich bin auch immer so ein bisschen auf so einem Under-Promise, Over-Deliver, weil ich das selber schätze bei anderen. Ja,
ja, ja. Das tust du absolut, kann ich auch bestätigen, ja. Dieses Over-Delivern. Ja.
Genau, und ja, ich möchte einfach ein gutes Gefühl dabei haben, wie ich mein Business betreibe. Es kommen sehr, sehr selten, sage ich mal, Klagen oder ich habe sehr selten negatives Feedback. Aber wenn es mal vorkommt, kann ich dem souverän begegnen, weil ich weiß, ich habe Arbeit abgeliefert, auf die ich stolz sein kann. Ich habe die Arbeit abgeliefert, für die man mich gebucht hat. Und wenn das jemandem nicht gefällt oder wenn das jemandem nicht genug ist, dann weiß ich auch so, it's not a me problem, it's a you problem. Ne? Ich gehe immer ins Gespräch, ich versuche immer nochmal zu sagen, zur Not biete ich auch an, dass man nachshootet und so, aber wenn, ne, also ich hatte jetzt einfach vor ein paar Monaten hatte ich genau so einen Fall, was ich aber in 5 Jahren noch nie hatte, von daher gutes Quota, wo sie wirklich einfach unzufrieden war und ich habe so viel eingelenkt und hier noch angeboten und da können wir nochmal und so. Und sie war dann einfach sehr stur, wo ich gesagt habe, so nee, das ist hier überhaupt nicht meine Schuld, das ist nicht mein Problem und ich habe alles gegeben und wenn sie trotzdem nicht happy ist, dann tut's mir leid.
Ja, sehr erfrischend mal zu hören, dass jemand ein gutes Selbstvertrauen mitbringt, weil ich das schon oft als Thema auch wahrnehme, gerade unter Frauen, dieses erstmal an sich selber glauben müssen. Was denkst du denn? Ist das bei dir auch eine gute Kinderstube mit vielen positiven Glaubenssätzen oder bist du durch deinen Lebensweg einfach sehr selbstsicher geworden und hast sozusagen nach und nach da aufgebaut? Was glaubst du, was braucht es dafür, um eben so ein gesundes Selbstvertrauen dann auch zu haben?
Also auf jeden Fall Letzteres, ja. Also das ist nicht unbedingt, dass ich so groß gezogen wurde. Ich komme ja aus einer Kleinstadt. Ich glaube eher, dass es dadurch, wie ich mein Leben gelebt habe, auch mit dieser Zeit im Ausland, dass da, wo ich angefangen habe, war so an einem Ende des Spektrums, was Selbstvertrauen angeht und dass jede Erfahrung, die ich danach gesammelt habe, mich quasi ans andere Ende gepusht hat und mir deswegen meine Reise gezeigt hat, dass ich mir selber vertrauen kann, ja, und dass meine Entscheidungen eigentlich immer gute sind. Nochmal zurück zu meinem Kleinstadt-Upbringing. Und zwar war man dort in dieser Kleinstadt grundsätzlich eher pessimistisch eingestellt. Ja, also das ist ja auch im Osten irgendwie, ist jetzt nicht unbedingt, dass man sich Luftschlösser baut, was man alles tun und erreichen kann im Leben. Und wenn ich da gesagt habe, so, oh, ich möchte im Ausland studieren und ich möchte dahin reisen und so, dann wurde das erstmal belächelt oder ne, man hat da nicht so richtig dran geglaubt. Also meine Familie schon, aber jetzt nicht unbedingt Außenstehende. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich einfach dieses Verlangen auch in mir gespürt habe. Und dann kam ich in San Francisco an und es war sicherlich auch ein Schlüsselmoment, dass gerade San Francisco und Kalifornien eine extrem positive Attitude mitbringt, ja, also du läufst da durch die Straße und 3 Leute sagen, oh my God, I love your shoes oder keep smiling, girl. Also es wird einfach sehr positiv dort in den Austausch gegangen, man ist auf der Damentoilette und irgendwie eine andere Frau sagt so, oh my God, I love your shirt oder so, ne, und dieser Austausch ist einfach wahnsinnig positiv und das war natürlich so ein Kontrastprogramm zu dem, was ich kannte. Und aber auch so ein Aha-Erlebnis, dass ich mir dachte, ach, man, so kann man ja auch durchs Leben gehen. Das ist ja total nett. Und das hat auf jeden Fall so eine Basis gelegt, wie ich auch in die Welt gegangen bin danach. Und dann war ich ja, ne, auch in Paris und in London und ich habe diese Weltreise gemacht. Und da muss man natürlich auch immer wieder mutig sein. Man muss immer wieder auf neue Leute zugehen. Man muss sich Jobs suchen. Man muss immer wieder Selbstzweifel auch überkommen. Und das ist wie ein Muskel, den man trainiert, ne? Also je öfter man sich selber beweist, dass man es kann, desto mehr wächst natürlich dein Selbstbewusstsein und desto mehr gibt der Erfolg dir einfach recht. Und mit Erfolg meine ich jetzt nicht irgendwie Geld oder berufliche Erfolge, sondern einfach so, welche Freundschaften man geschlossen hat, welche tollen Erlebnisse man hatte, welche Reisen man vielleicht alleine gemeistert hat. Und ja, deswegen, und genauso ist es in Business, ne? Also mit jeder Aufgabe, die man sich selber vornimmt und die man erfolgreich absolviert, wächst dein Selbstbewusstsein ein bisschen mehr.
Ja, voll gut und richtig gute Tipps dafür. Wie kam es denn dann dazu, dass du nach all diesen Reisen, und du scheinst ja da auch wirklich viel draus zu ziehen und da auch einfach gerne unterwegs zu sein, wie kam es dann dazu, dass du doch irgendwann nach Berlin zurückgekehrt bist und dich hier so ein bisschen wieder gefunden hast und jetzt ja vor allem in Berlin unterwegs bist?
Ich war ja insgesamt 9 Jahre im Ausland und ich war aber zwischendurch auch immer wieder in Berlin und habe einfach gemerkt, Berlin ist einfach die Stadt für mich. Ja, das ist einfach, hier passe ich am besten rein. Und ich hatte ja dann auch viele Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch, also ich war in allen Städten, die mich jemals wirklich interessiert haben, mindestens immer 2 Monate. Ja, Kapstadt, Bangkok, Buenos Aires, Sao Paulo, Melbourne. Also alle Städte, die ich mal in Erwägung gezogen habe. Ich habe irgendwann mich immer bemüht, mindestens 2 Monate dort zu verbringen, um zu gucken, so gibt es eine Stadt, die ich noch mehr liebe? Und tatsächlich habe ich sie nicht gefunden. Also Berlin ist meine große Liebe. Und nach all den Reisen habe ich auch für mich festgestellt, dass mein persönliches Ideal, was mein Lebensmodell angeht, ist eigentlich, dass ich hier meine Basis habe, hier meine Freunde, hier meine Routine, hier mein Kiez. Aber viel Reise. Mein Idealfall liegt eigentlich so bei so 4 Monaten im Jahr. Das kann ich mit einem Schulkind leider nicht mehr durchziehen. Jetzt sind wir so bei 2,5 Monaten im Jahr. Aber wenn ich so 2,5 Monate im Jahr rauskomme, wir sind jetzt diesen Sommer auf den Philippinen und in Japan. Toll. Letzten Sommer waren wir auf Bali, den Sommer davor in Thailand. Also solange ich einfach immer wieder auch längere Auszeiten habe, empfinde ich das als perfekte Balance für mein Leben.
Wie wichtig ist dir das auch, deinem Sohn das mitzugeben? Also wenn ihr solche Reisen macht, was spielt das für eine Rolle?
Das sehe ich als meinen Bildungsauftrag. Ja, also das sehe ich als, ich sag mal, das ist ja auch das, was mein Leben mehr als alles andere geprägt hat. Und meine Persönlichkeit und auch meinen Erfolg, denke ich. Und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ihm das quasi nicht mit an die Hand zu geben. Ich finde auch, dass Reisen den Horizont erweitert. Ich würde auch jedem jungen Menschen immer raten, zu gucken, dass man mindestens mal ein Jahr im Ausland verbringt, entweder zum Studium oder als Gap Year oder wie auch immer. Nichts kann das ersetzen. Ja, und ich finde es auch ehrlich gesagt schade, wie viele Leute das in ihren 20s oder Teens nicht mitgenommen haben, diese Möglichkeit, weil man sie nie wieder so intensiv wahrnehmen kann wie in dieser jungen, unabhängigen Zeit. Ja, deswegen, mein Sohn, der ist da wirklich so mit 3 Wochen saß er das erste Mal im Flieger, war jetzt in über 40 Ländern schon und ist auch ein wahnsinnig selbstbewusster Junge, ja, mit 10 Jahren, der redet mit allen, der ist überhaupt nicht schüchtern, der hat ein tolles Selbstbewusstsein und ich denke, das kommt auch sehr stark durch dieses Reisen.
Du hast im Vorgespräch auch so ein bisschen erzählt, dass so diese 8 Jahre Ausland und so auch was mit dir gemacht haben im Hinblick auf Kindererziehung, also auch der Anspruch, wie möchtest du dein eigenes Kind erziehen? Nun ist es ja noch besonders spannend, das noch zu kombinieren mit deinem Hintergrund, dass du auch noch Kinderpsychologie studiert hast. Also ich finde das eine ganz spannende Kombi. Inwiefern fließt beides so bei dir in der Erziehung auch ein?
auch da wieder vielleicht eine kleine Anekdote, als Atlas so 6 Monate war oder vielleicht auch 7, 8, keine Ahnung, auf jeden Fall noch klein und im Kinderwagen, waren wir hier in der Nähe im Einkaufszentrum und da war eine andere Mama mit einem Kind im ähnlichen Alter. Und der Kinderwagen war uns zugewandt und ich habe das Kind so angelacht und gewunken und die Mutter nimmt den Kinderwagen und dreht ihn um. Und ich dachte so, was? Ja, und ich dachte mir, wow, also das könnte nicht weiter entfernt sein von meiner Vorstellung, wie man Kinder zu erziehen hat. Also so, und das ist in Amerika, ne, würde man immer gucken, dass man Kinder zusammenbringt, dass man Menschen zusammenbringt, dass man sagt, hey, sag mal hi und dass man quasi so diesen offenen Austausch pusht. Und sucht und dass diese Mutter tatsächlich dieses Kind umdreht, so mit Fremden spricht man nicht und ne, das finde ich extrem komisch und ja, also da bin ich auf jeden Fall nicht in so einem deutschen Film, machen natürlich nicht alle, ne? Aber ja, ich glaube schon, dass das in der deutschen Kultur tendenziell schon öfter der Fall ist, als jetzt zum Beispiel in der amerikanischen Kultur. Ich denke, die Psychologie hat mir auch geholfen, gerade eben auch so kulturelle Themen und grundsätzlich menschliche Themen nochmal durch eine andere Brille zu sehen, ja, und nochmal anders zu gucken, okay, wie wirkt denn dieser Mensch auf mich oder wie wirkt denn diese Mutter auf mich oder wie kommunizieren sie mit ihren Kindern und woran kann ich mir vielleicht auch ein Beispiel nehmen oder woran möchte ich mir auch auf gar keinen Fall ein Beispiel nehmen, ne? Ich finde zum Beispiel auch, ich bin großer Fan von Reality-TV. Ich finde, das sind eigentlich alles so soziale Experimente. Und da auch nochmal zu lernen, wie andere Leute ticken und warum sie so sind, wie sie sind. Und ja, da einfach so ein bisschen mit der Lupe irgendwie ins Reagenzglas zu schauen und zu gucken, warum Menschen einfach so ticken, wie sie ticken, finde ich eine tolle Sache. Und ich versuche immer, auch mein eigenes Verhalten, sicherlich nicht immer im Moment, aber zumindest im Nachgang zu reflektieren und zu überlegen, okay, wenn ich nicht ich gewesen wäre, sondern wenn ich auf diese Mutter geschaut hätte, was hättest du dann drüber gedacht? Ja? Und gerade als Atlas noch kleiner war und dementsprechend auch einfach anstrengender, ne, so Hashtag Terrible Twos und so, dachte ich mir ganz oft so, krass, also wenn ich mich jetzt von außen erlebt hätte, ja, dann hätte ich mich so hart gejudged. Ich hätte gesagt, schreckliche Mutter, ganz schlimm, es ist viel zu schnell laut geworden und die soll sich mal zusammenreißen und so. Aber gleichzeitig bin ich da auch in einem guten Dialog mit mir selber, dass ich mir sage, so, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Ich kann auch nur das liefern, was ich liefern kann und was in meinen Kapazitäten ist. Ich bin far from perfect und das Beste aber, was ich machen kann, ist natürlich so transparent wie möglich gegenüber meinem Kind aufzutreten und mich gegebenenfalls auch zu entschuldigen und zu sagen, hey, das geht eigentlich nicht, ne? Also man darf eigentlich Kinder nicht anbrüllen und ich war einfach gestresst und es tut mir sehr leid und ich hoffe, es passiert nicht wieder, aber es wird wahrscheinlich wieder passieren. Ja, und ich denke auch, das gehört aber auch einfach dazu. Ja, also ich muss sagen, meine Mutter hat es irgendwie auf wundersame Weise geschafft, mich nicht anzuschreien. Deswegen weiß ich nicht, warum ich da nicht immer so geduldig sein kann. Aber das, ja, da muss man auch mit sich selber irgendwie gut im Austausch sein und sich selber auch verzeihen und sagen, man gibt sein Bestes. Und wenn man Sachen verkackt, dann muss man sich halt dafür entschuldigen und muss zumindest es sich zur Aufgabe machen, dem Kind zu vermitteln, dass es nicht an ihm liegt. Ja? Und ich glaube, dadurch ist man auch ein gutes Vorbild. Ja? Man ist auch ein gutes Vorbild, dass dann die Kinder, wenn sie selber verkacken, in Anführungsstrichen, auch lernen, okay, es war jetzt nicht cool, aber ich kann mich dafür entschuldigen und dann können wir die Sache auch vergessen und wir können daraus wachsen, hoffentlich.
Richtig, dass man auch Fehler macht, aber sie auch ja sozusagen wieder gerade rücken kann. Ja, super wichtiges Thema, dieses Entschuldigen. Und nun bist du ja eigentlich die ganze Zeit sozusagen immer alleinerziehend gewesen. Das ist ja auch nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man jetzt zu zweit sich das so ein bisschen aufteilen kann. dann mit deinem Job, der ja sicherlich auch eher ja abwechslungsreich ist. Ja, das stellt man sich jetzt nicht so wie einen typischen Bürojob vor. Du setzt dich morgens an den Computer, machst ein paar Excel-Tabellen und gehst nach Hause. Wie hast du das in den letzten 10 Jahren organisiert gekriegt einfach? Und du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dir ist wichtig, dass ihr viel reist. Jetzt seid ihr natürlich an diese Ferien gebunden. Machst du dir da wirklich einen Plan jetzt, dass du wirklich diese, ich weiß gar nicht, 28 Wochen Ferien dann auch planst? Oder wie genau gehst du ran? Naja, gefühlt sind es 28 Wochen im Jahr. Ja, dir käme es entgegen. Ja, genau. Du würdest das nutzen wollen. Ja, genau. Aber ich meine jetzt nur so, nicht? Jetzt im Rückblick einfach, ich meine, dein Sohn ist jetzt schon ein bisschen älter natürlich, aber wenn du es jetzt im Rückblick die letzten 10 Jahre sozusagen siehst, wie hast du es eigentlich hingekriegt, dass du neben dem Alleinerziehend deinen Job gewuppt kriegst und auch deinen Spaß im Leben hast sozusagen?
Also ich sag mal so, jeder hat Prioritäten im Leben. Meine Priorität war es immer, Spaß zu haben und intensive Erlebnisse zu haben. Und ich war mir auch immer bewusst, dass die Zeit auf diesem Planeten begrenzt ist und ich möchte sie einfach mit so viel Abenteuern und Reisen und Freude füllen, wie ich irgendwie kann. Ja, und Reisen ist nun mal das, was mich am meisten erfüllt und was mich auch am ehesten ja, an diese Erlebnisse heranführt, auf die ich Bock habe. Und als Atlas noch in der Kita war, da war das easy, da konnte ich ihn einfach öfter rausnehmen und dann haben wir halt den Winter immer irgendwo im Warm verbracht und im Sommer sind wir auch nochmal los und so weiter. Jetzt mit der Schule ist es zwar schade, dass man nur begrenzt Zeit hat, aber dadurch, dass ich ja schon Jahre im Voraus weiß, wann diese Zeiten sind, kann ich auch besser planen. Und ich habe es mir jetzt einfach angewöhnt quasi, dass ich, also ich habe jetzt unseren Sommerurlaub 10 Monate im Voraus schon gebucht. Dadurch habe ich auch gute Preise bekommen für den Flug. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn man so viel gereist ist, dass man relativ easy Entscheidung treffen kann, dass man eigentlich schon weiß, wo man hin will. Und gerade jetzt mit den aktuellen Flugpreisen, es lohnt sich auf jeden Fall wirklich weit, weit, weit im Voraus zu buchen oder sich selber vielleicht auch einen Monat zu geben, um immer wieder zu gucken, so wie entwickeln sich die Preise und dann zuzuschlagen, wenn es halt gerade mal ein günstiger Tag ist. Aber ja, ich habe mir das, finde ich, dadurch eigentlich zur Tugend gemacht, diese Ferien, dass ich einfach im Voraus planen kann. Und es ist ja auch so toll, diese Vorfreude ist ja Teil der Reise, ne? Wenn man sich dann einfach wirklich 9 Monate freuen kann, dass man jetzt diesen Philippinen-Trip vor sich hat, dann kann man schon mal irgendwie sich einen Reiseführer kaufen und schon mal lesen und überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und da auch mit, also ich träume dann auch immer mit Atlas, so was machen wir dies und das und gehen da schnorcheln, wir schwimmen mit Walen und so weiter, also das ist eigentlich, hat auch Vorteile.
Mhm. Und nun merkt man ja, dass du die Prio quasi schon darauf setzt, weil ich kenne auch andere selbstständige Unternehmerinnen, die sagen, ich kann mir den Urlaub da nicht reinplanen, weil wenn da was reinkommt, irgendein toller Job, dann muss ich ja verfügbar sein. Die trauen sich gar nicht sozusagen ihren Urlaub zu priorisieren. Hat das so mit der Zeit sich bei dir verändert oder warst du schon immer so, dass die Prio auf dem Spaß lag, dass du einfach jetzt heute vielleicht an dem Punkt bist, wo du dir bestimmte Sachen auch aussuchen kannst, weil du 20 Jahre Erfahrung hast? Also was würdest du sagen? Ist das eher so eine Charaktersache bei dir, dass du das wirklich so auf die Prio legst oder ist das jetzt die Erfahrung, dass man einfach sagen kann, nee, also selbst wenn da was reinkommt, ich bin auf den Philippinen?
Ich finde, das gehört wieder so in die Kategorie Limiting Beliefs, was du gerade beschreibst, ja, dass man sagt so, ich lebe nach so ganz vielen Leitfäden, die ich mir selber erzähle, ja, und einer davon ist zum Beispiel, dass ich keine Entscheidungen treffen möchte, wo Angst ein Mitentscheider ist, ja, und ich bin ein extrem optimistischer Mensch und ich glaube auch ein bisschen an Karma und an Fügung und ich denke mir einfach, wenn ein Job reinkommt, den ich dann nicht später machen kann, ja, in der Regel werde ich ja angefragt für Shoots und wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da und dann shootet man halt, wenn ich wieder zurück bin. Sollten das jetzt aber Shoots sein, die einfach an dem Tag sein müssen, ja, dann verpasse ich es halt. Dann sollte das nicht sein, ja, und die Alternative ist ja auch toll. Ist ja nicht so, dass ich das verpasse für was Schlechteres, sondern die Alternative ist ja, dass ich mir hier gerade am Pool die Sonne auf den Bauch scheinen lasse. Und dem weine ich eigentlich keine Träne nach. Also da glaube ich dann wirklich ganz fest, dass das soll jetzt nicht sein. Und dann bin ich da sofort drüber weg. Ja.
Bist du auch deshalb so ein bisschen in diese Porträtfotografie-Business-Shooting-Richtung gegangen, um das besser planbar für dich zu machen? Als wenn ich jetzt denke an Modefotografie, könnte ich mir vorstellen, da kann das ein bisschen schwieriger mit der Terminplanung sein, weil da ja vielleicht mehrere Gewerke und Leute dranhängen. Also hast du es bewusst so ausgerichtet oder war das schon dein Skill und du hast es einfach super gern gemacht? Wie hast du da deine Positionierung, sagt man ja, gefunden?
Ja, also ich sag mal so, als mein Sohn auf die Welt kam, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch mehr, ne, diese größeren Kampagnen und einfach Shoots mit einem größeren Team gemacht. Damals habe ich das schon bewusst zurückgefahren, habe in der Zeit auch hauptberuflich eher so Social Media gemacht für große Marken, weil das einfach ein Job war, den ich von überall und zu jeder Zeit machen konnte. Und hatte über mehrere Jahre einfach meinen finanziellen Schwerpunkt darauf, ja, auf diesen sehr flexiblen Jobs. Und das mit den Business-Porträts, das kam eigentlich während Corona eher aus so einer Motivation heraus, ursprünglich, dass ich dachte, ich wollte mich beruflich neu erfinden, ich hatte Lust, was zu gründen und ich wollte eigentlich ein Startup gründen. Und bei dem Startup ging es um eine Idee, B2B, kleine Fotopakete, so Custom-Fotopakete zu verkaufen an so kleine bis mittlere Unternehmen. Und als ich dann quasi rausgegangen bin, habe gesagt so, hey, wir schicken euch einen Fotograf und wir machen Fotos für euer Social Media, war das Feedback relativ schnell, wir brauchen eigentlich keine Social Media Fotos, aber wir brauchen Firmenporträts. Und eigentlich daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich auf einmal immer mehr Anfragen hatte für Business-Porträts, Firmenporträts. Das heißt, das war Zufall. Also es war nicht geplant, quasi in diese Richtung zu gehen, in der ich jetzt gerade stecke. Aber als ich es einmal angefangen habe, habe ich gemerkt, also A, macht mir das total Spaß. Es liegt mir extrem. Es ist finanziell eine recht lukrative Seite der Fotografie. Und ich habe ja dieses Studio schon seit 16 Jahren. Und da bietet sich es einfach auch an, dass man natürlich sehr flexibel dieses Studio nutzen kann und seine Shoots dann dort vollbringt. Deswegen, es war einfach so die perfekte Hochzeit aus allem, ne, aus meinen Möglichkeiten, meinen Skills und dem, was ich einfach liebe. Deswegen, ja, bin ich ganz glücklich, dass ich da angekommen bin.
Mhm. Und bist du nicht gerade vor kurzem aber irgendwie umgezogen in eine andere Etage oder so? Du hast auch irgendwie da den Boden gemacht, habe ich bei Social Media gesehen.
Ja, also ich bin seit 16 Jahren in dem Studio, in dem ich jetzt auch wieder bin. Das wurde aber zwischendurch 4 Jahre lang saniert. Und dann hat man uns ein Ersatzatelier gegeben. Das heißt, der Shoot, in dem dein Cover entstanden ist, ja. Der wurde im Ersatzatelier gemacht. Aber da bin ich jetzt quasi raus. Das habe ich aber auch sehr geliebt. Also es sind beides tolle Studios.
Ja, fand ich auch sehr beeindruckend, vor allen Dingen, dass du das komplett irgendwie fast nur mit Naturlicht geschossen hast, also weil du ja da so eine riesige Fensterfront hattest und es war so cool und toll zu sehen, wie man einfach nur mit Naturlicht hier coole Fotos macht, also es war sehr interessant. Und sag mal, so nach 20 Jahren oder jetzt, du hast gesagt, in Corona-Zeiten hat sich das so geschärft, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, machst du heute noch Akquise? Oder ist das alles Mund-zu-Mund-Propaganda und die Leute kommen sozusagen von sich aus?
Ich habe eigentlich fast noch nie Akquise gemacht. Tatsächlich ist das alles so Word-to-Mouth. Es bringt schon was über LinkedIn irgendwie, seine neuesten Fotos immer mal wieder zu posten. Also das habe ich gemerkt. Aber tatsächlich kommen ganz viele Leute zu mir, weil sie einfach mich kennen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem erst angefangen mit Google Ads zu experimentieren, ja, also jetzt habe ich jetzt öfter mal eine Anfrage so über Google Search, aber das ist tatsächlich nicht so ertragreich, also es bringt auf jeden Fall viel mehr, dass die Leute einen einfach nach so vielen Jahren kennen und man halt Anfragen bekommt, weil er kennt ihn oder sie hat bei ihr gesehen, tolle Fotos und so weiter.
Ja, ist bei mir auch, also ich weiß nicht, wie viele Leute mich schon gefragt haben, wo ich meine Fotos habe machen lassen. Es ist so ein Wiedererkennungswert da. Man erkennt einfach, dass es deine Fotos sind, egal wer geschossen wurde, egal ob der Hintergrund eine andere Farbe ist. Man erkennt es einfach, dass es deine Bilder sind. Und dadurch ist es ja so eine richtige Signature-Fotografie, die du da machst. Und die hat sich einfach, auch auf LinkedIn erkennt man das, die war auch bei Katja und so. Also es ist so richtig so eine Community, die sich da um sich herum gebildet hat sozusagen.
Ja, also ich freue mich da sehr drüber.
Klar, verständlich. Was würdest du denn heute sagen, worauf bist du besonders stolz in deinem Leben?
Besonders stolz? Naja, also ich bin vor allem besonders glücklich damit, dass ich so glücklich bin. Ja, also ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich sehr früh eben erkannt habe, dass es wichtig ist, seine Zeit maximal zu nutzen. Ja, dass ich ja wirklich, also direkt nach dem Abi, ich bin raus, ich habe überall gelebt, ich bin überall hingereist, ich habe genau gewusst, so worauf habe ich Bock. Und ich hatte auch diese Voraussicht, also ich war schon immer so ein Big-Picture-Mensch. Ich war schon immer so jemand, der in 5 bis 10 Jahren denken kann. Und ich wusste einfach, diese 20er, das ist so die goldene Zeit, in der ich alles mitnehmen muss, alles intensiv erleben muss, in dem ich feiern muss und Leute kennenlernen und knutschen und einfach den Spaß meines Lebens haben muss. Und den hatte ich auch. Und dann quasi in den 30ern war es mir wichtig wiederum, ich meine, ich habe ja auch mit 32 mein Kind bekommen, aber da war es mir einfach wichtiger, mich dann wirklich zu grounden, zu etablieren, irgendwie mein Leben aufzubauen mit meiner Karriere, mit meinem Kind und da einfach auch ein bisschen mehr anzukommen, mich zu setteln, aber trotzdem noch mir selber treu zu bleiben mit diesem Ausgleich der Reisen. Und jetzt aktuell ist halt wieder eine spannende Phase, wo mein Kind jetzt natürlich gefühlt aus dem Gröbsten raus ist mit 11, ja, also wo es eher darum geht, ihn quasi so in dieses ins Erwachsene zu begleiten, aber ich muss nicht mehr so aktiv draufschauen und erziehen, sondern ich kann wieder mehr den Fokus auf mich selber legen und mir überlegen, okay, was ist als nächstes für mich, was steht als nächstes für mich an, ja, worauf habe ich Bock, wie sieht meine zweite Lebensphase aus? Ich glaube, darauf bin ich stolz, dass ich einfach ein Leben lebe, bei dem ich nichts bedauern muss. Ja, wo ich einfach zurückblicken kann und sagen kann, ich würde alles nochmal genauso machen.
Das klingt sehr, sehr schön. Was würdest du den anderen Müttern sagen, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen, Unternehmen zu gründen, aber noch so ein bisschen Sorge haben, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen? Vielleicht sind sie auch alleinerziehend und sagen, oh Gott, wie soll das laufen und trauen sich nicht so richtig. Was würdest du denen so mitgeben?
Ja, also hier kommen wir wieder, ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber hier kommen wir wieder auf dieses Limiting Belief Thema zurück. Auch ein weiterer Spruch, den ich mir eigentlich seit Anfang 20 immer wieder sage, den ich mal irgendwo gelesen habe, als ich studiert habe in Paris. Das Talent ist, es zu wollen. The talent is to want it. Und das ist eben, wenn du es einfach nur genug willst, findest du Wege, es zu möglich zu machen. Ja? Also wenn du zum Beispiel in einem Job steckst, auf den du keinen Bock hast, dann kannst du dich, gerade auch dank des Internets, du kannst dich schlau machen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Businesses stehen mir offen, wo liegen meine Interessen? Ja? Nicht mal Talente, sondern wirklich Interessen. Was ist etwas, was ich so spannend finde, dass ich mich da reinknien kann und was im Idealfall natürlich auch so ein bisschen meine Abilities irgendwie auffangen kann. Aber habe ich Lust, irgendwie ein physisches Produkt zu verkaufen oder möchte ich Coach werden oder bin ich kreativ, habe ich da Ambitionen? Also dank des Internets kann man doch wirklich alles lernen. Ich finde das immer ein bisschen, also ich finde es immer gut, wenn sich Leute neu erfinden und wenn sie von mir aus auch mit Mitte 40 sagen, so ich gehe nochmal studieren oder so. Aber besser finde ich eigentlich, wenn man nicht so sehr diesen Weg in die Hände anderer legt, sondern wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt einfach Bücher und YouTube und alles, was mir quasi so kostenlos zur Verfügung steht und bringe mir den Scheiß bei. Ja. Eine Sache, die ich mir auch sage, ist immer, wenn es andere das können, kann ich das auch. Das habe ich einfach auch auf diesen Reisen oft festgestellt, dass wenn man denkt, man macht eigentlich was total Mutiges, trifft man auf einmal auf jemand, der viel weniger zur Verfügung hat, so an Ausgangspotenzial und der es noch viel geiler reist als du, wo ich mir wirklich sagen muss, okay, also wenn die das kann, dann kann ich das dreimal. Und ja, also da würde ich immer wieder sagen, wenn du darauf Bock hast, dann mach das und erzähl dir nicht eine Story von, ich kann aber das nicht und ich weiß aber dies nicht und ich habe auch nicht genug Geld und ich habe definitiv keine Zeit, dann willst du es nicht genug. Also ich glaube schon, dass, dass wenn man einfach es priorisiert und sich sagt, es muss einfach sein, es geht nicht anders, es muss jetzt sein, ich muss es machen, dann machst du es auch. Dann schläfst du weniger, dann hast du halt weniger Zeit mit deinem Kind, aber dann setzt du deinen Fokus darauf und dann ziehst du es durch.
Nun hast du ja die letzten Jahre auch so ein paar andere Mütter getroffen. Was wünschst du dir so generell für die nächste Generation von Müttern, jetzt gesellschaftlich, beruflich, aber auch vielleicht persönlich?
Ich wünsche mir eigentlich gerade von der deutschen Mutter, weil das hatte ich dir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ich finde, in der deutschen Kultur opfern sich Mütter noch zu stark auf für ihre Kinder, aber auch ihre Familien und auch ihre Männer, ja. Und also ich bin ja Single schon immer, von daher ist es kein Thema bei mir. Grundsätzlich finde ich aber, dass wir da dringend eine Reform brauchen in Deutschland, wo die Männer einfach viel krasser mit reingehen, was das Familienleben angeht. Ich finde, Berlin irgendwie macht da seine Sache schon ganz gut, ja, dass man auch merkt, bei getrennten Paaren ist, zumindest in meiner Bubble, ist die Norm, dass beide Eltern dann 50-50 auch übernehmen. Das finde ich eine feine Sache. Aber außerhalb der Großstädte ist es ja schon häufig noch, dass die Kinder einfach zur Mutter kommen und der Vater im Bestfall jedes zweite Wochenende irgendwie einspringt. Das eigentlich, finde ich, ist absolut nicht zeitgemäß, ja, es geht eigentlich nicht. Aber grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn der Anspruch ist, so ich muss alles machen und ich muss für alle da sein und alle anderen kommen zuerst und dann komme irgendwann ich. Also ich in meiner Erziehung und meinem, also wie ich ans Elternsein herangehe, ist eigentlich, dass ich sage, mein Kind ist total wichtig, ist 50% der Familie und ich bin auch total wichtig, bin nämlich auch 50% der Familie. Und dass ich einfach gucke, so wo ist für uns der Mittelweg? Ja, und ich fand es zum Beispiel immer ätzend, mit meinem Kind zu spielen. Ja, ist ja auch noch ein Junge, der hat natürlich überhaupt nicht die gleichen, der will nicht die gleichen Sachen spielen. Also hätte der Bock auf Barbies oder so, wäre ich vielleicht noch dabei, ja. Aber den interessieren einfach Dinge, die mich nicht interessieren. Und da muss man dann halt gucken, wie können wir Aktivitäten finden, die wir beide okay finden, dass nicht einer von beiden sich immer denkt, boah, gar keinen Bock gerade. Und also im Fall von mir und meinem Sohn, jetzt mittlerweile ist das so, wir gehen beide gerne essen. Ja, wir gehen dann einfach so zusammen brunchen oder wir machen eine Radtour in den Coffeeshop und essen dann Kuchen und quatschen über Hip-Hop und finden da so unsere Wege. Aber ich habe jetzt nicht so dieses auf Teufel komm raus, immer Quality Time und immer Best of und so. Also ich glaube, dass man da noch großzügiger zu sich selber sein darf. Auch, weißt du, auch sagen kann, so nee, und jetzt muss er halt einfach mal ein bisschen mehr Zeit mit sich selber verbringen. Im Bestfall natürlich mit Freunden und Geschwistern und so, wenn man das available hat. Aber wenn dein Kind wie meins halt eigentlich eher so ein Homebody ist und lieber zu Hause ist und Videospiele spielt, dann soll es eben so sein. Ja? Dann bin ich jetzt auch nicht die auf Teufel komm raus, dass das Rad neu erfinden will, sondern solange man immer mit seinen Kindern spricht und das Gefühl hat, so denen geht es doch eigentlich ganz gut und die sind doch eigentlich ganz happy, dann darf das auch reichen. Ich glaube, dass gerade deutsche Mütter irgendwie sehr stark gucken, so was machen alle anderen und wollen das nacheifern und wollen halt so einem Ideal entsprechen, was sie aber mitunter selber kaputt macht. Und das finde ich sehr schade.
Ich habe aber das Gefühl, dass da auch Social Media eben auch einen großen Anteil dran hat, weil man ja auch ständig sieht, wie andere es machen, vermeintlich, ja, irgendwie erzählt, wie der Familienalltag abläuft und du hast heute nicht mit den Kindern gebastelt und ja, dann dieses schlechte Gewissen klopft ja auch ständig an, wenn du nur so eine Plattform konsumierst sozusagen. Ja, aber gute Punkte und super wichtig und ich glaube bei vielen auch ein Thema, dieses wieder sich in den Fokus rücken und wie du ja auch sagst, nicht? So wenn die Kinder so 10, 11 sind, so wie deiner jetzt, dann fängt man ja auch wieder an, sich zu fragen, ja, wer ist man eigentlich, wenn man das halt die letzten 10 Jahre komplett aus den Augen verloren hat. Es ist ja auch wichtig, dann irgendwie bei sich zu bleiben, weil letztendlich brauchen einen die Kinder wahrscheinlich, 12, 15 Jahre richtig intensiv und dann laufen die auch alleine und da muss man ja auch wieder mit sich was anzufangen wissen. Damit wir jetzt den Bogen noch einmal schließen zu dir als Fotografin und bevor ich dir noch 10 Entweder-Oder-Fragen stelle, würde ich dir noch gern eine letzte Frage stellen. Gibt es ein Foto, das du jemals gemacht hast, das für dich eine ganz besondere Bedeutung hat und wenn ja, warum?
Nee. Also es gibt nicht das eine Foto. Also ich bin auch nicht so ein Typ von, was ist dein Lieblingslied, was ist dein Lieblingsessen? Also ich hab nicht so immer die eine Sache, die über allem steht und so. Ich mag diese Bilder und weißt du, was ich meine? Also ich habe auf jeden Fall Bilder, die mir am Herzen liegen und auf die ich stolz bin und mit denen ich schöne Erinnerungen assoziiere. Aber ist jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht das eine, nee.
Ja, spannend. Wie schon angekündigt, kriegst du jetzt von mir noch 10 Entweder-Oder-Fragen gestellt, die immer alle hier gestellt kriegen. Und das dient einfach dazu, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Los geht's.
Gerne.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Natürlich selbstständig.
Analog oder lieber Digitalplan?
Digitalplan.
E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Nachtigall oder Lerche?
Eher Nachtigall.
Virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe.
Instagram oder LinkedIn? Spannende Frage bei dir.
Oh ja, also beruflich auf jeden Fall LinkedIn, aber ich verbringe schon scheiß viel Zeit auf Instagram.
Und dann Bahn oder Fahrrad?
Fahrrad.
Das habe ich mir nämlich gedacht. Sonst ist die Frage Auto oder Bahn, aber dann dachte ich mir, das kann ich mir bei dir sparen, du bist bestimmt eher so der Fahrradtyp.
Ich fahre überall
so,
im Fahrrad.
So, und letzte Frage. Wenn du jetzt zurückblickst, wärst du in den letzten 10 Jahren eher auf den Kinderbauernhof gegangen oder in den Indoor-Spielplatz?
Weder noch. Also da muss ich wirklich sagen, das ist genau, was ich meinte. So, da bleibe ich so auf der Strecke, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Und dafür liebt es mein Sohn nicht genug, weißt du? Also wenn das jetzt so seine große Passion wäre, dann würde ich sagen, komm, der findet das so geil, das machen wir jetzt. Aber ist ihm sowieso egal. Und dann tue ich mir das nicht an, weil es der Status quo ist. Also von daher weder noch, aber gerne irgendwo an Pool.
Ich sehe schon, ihr habt euch gefunden, ihr beiden. Perfekt, perfekt. Ja, dann war's das. Ich danke dir sehr. Vielen Dank für diese Einblicke in deine Lebensgeschichte bis hierher. Super spannend zu hören, wie dein Weg ist und wie du wie du das Ganze siehst. Ich finde es sehr erfrischend, wie gesagt, was für ein gutes Selbstvertrauen du an den Tag legst. Und ich bin natürlich mit dir verbunden auf allen Kanälen und freue mich immer über neue tolle Fotos, die bei dir so rausspringen aus der Kamera. Und wünsche dir für die nächsten Monate und Jahre natürlich viele, viele tolle Reisen.
Danke, liebe Lisa.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.